Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit etwa 2 Wochen gelten die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. Und ähnlich wie schon im Frühjahr bleiben für diesen November neben anderen Einrichtungen alle Restaurants und Gasthäuser geschlossen. Also die Orte, die nicht in erster Linie der Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit dienen, auch wenn das dann natürlich auch gemacht wird, sondern die zuallererst Gemeinsamkeit erzeugen sollen. Nur ist Gemeinsamkeit in der Öffentlichkeit in Zeiten der Pandemie leider ein gefährlicher Luxus. Dieses urmenschliche Ritual, Nahrung in Gesellschaft aufzunehmen, gerne in großer Gesellschaft, das ist nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis. Es war zu allen Zeiten auch eine politische Angelegenheit. Wer gemeinsam am Tisch sitzt, der bringt sich nicht um. Schließlich braucht man ja beide Hände für Besteck und für Weinkrug. Und auch heute noch beginnen Gipfeltreffen mit gemeinsamen Abendessen, was irgendwie archaisch wirkt, seinen Zweck aber offenbar immer noch erfüllt. All das geht gerade nicht. Selbst die Regierungschefinnen und Chefs treffen sich nur mehr virtuell in diesen Tagen steigender Infektionszahlen. Über das gemeinsame Essen will ich reden und über den Ort, an dem das gemacht wird und der uns derzeit nicht zur Verfügung steht. Restaurants, Kneipen, Gasthäuser und darüber, wie aus diesen Orten Heimatorte werden. Erwin Seitz ist Kulturhistoriker, Gastronomiekritiker, ausgebildeter Metzger und Koch und er schreibt gerade an einem Buch über das Gasthaus als Heimatort. Herr Seitz, hallo.
Grüße Sie.
Also Nahrungsaufnahme ist ja, sagen wir mal praktisch biologisch betrachtet, eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Ich esse ja nur das, was ich esse und trotzdem ist das gemeinsame Speisen, Kulturen und epochenübergreifend eigentlich das menschliche Standardritual. Warum entsteht eigentlich Gemeinsamkeit beim gemeinsamen Kauen und Schlürfen?
Ja, der Mensch hat 2 elementare Triebe, um erstens sein Leben, zweitens die Gattung des Menschen zu erhalten. Das ist Essen und Trinken und das ist Liebe und Sex. Mhm. Und das bricht immer durch. Die Natur sorgt genetisch auch dafür, dass uns das Spaß macht. Und der Mensch versucht dann nach und nach, dass es nicht nur eine Notwendigkeit erfüllt, dass die Gattung und der Einzelne überlebt, sondern dass wir auch Vergnügen daran haben. Und es gibt ja Theorien, Aristoteles hat schon gesagt, der Mensch ist ein Lebewesen in der Gemeinschaft. Und heutzutage hat ja jetzt gerade eben ein Anthropologe, der Herr Tomasello, ein Buch geschrieben, Menschwerden, und sagt auch, also der entscheidende Vorteil, den die Menschen gewonnen haben im Laufe der Evolution gegenüber anderen Tieren, war ein Vorteil in der Nahrungsaufnahme und der ist dadurch entstanden, dass man Nahrung teilen konnte. Also man musste fürs Jagen erst in dem Moment, wo der Mensch bei der Jagd sich in größeren Gruppen zusammenschließt, entsteht sein Vorteil. Und dann fragt man sich, wie schafft man es, Gruppen zu bilden? Und das schafft man dadurch, dass man das Teilen lernt. Und das Teilen lernt man am besten, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und miteinander isst. Also wenn Sie sich die großen Religionen und die großen Dichter und Denker, ob das nun Homer in der Odyssee ist, der schon, wo unentwegt gegessen wird, getrunken wird, Gemeinschaft gebildet wird, wo er den Menschen auffordert, ihr müsst mal über Mitternacht hinaus zusammensitzen, nicht um euch zu betrinken, sondern wenn ihr gesättigt seid, um voneinander zu erzählen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, bildet Gemeinschaft. Und wenn man dann 700 Jahre später, also die Odyssee ist ja etwa um 700 vor Christus entstanden, wenn man dann ins Neue Testament hineinschaut, was sind die wichtigsten Kategorien und Gebote, das ist gemeinsam das Brotbrechen und die Nächstenliebe. Der Mensch als Gemeinschaftswesen braucht das gemeinsame am Tisch sitzen, das gemeinsame Essen und auch das in die Gastronomie gehen, das Ausgehen, die Gemeinschaft erleben, das tut man natürlich heute nicht mehr so bewusst wie früher, aber unterbewusst wird es da und jetzt merkt man das eben auch. Es ist ja ein großes Klagen, dass man nicht ausgehen kann.
Jedes Land, jede Region hat ja auch kulinarische Eigenheiten und die gelten ja auch geradezu als identitätsstiftend. Ne? Es ist dann eben nicht unwichtig, ob es ein Berliner oder ein Krapfen ist, obwohl man nüchtern betrachtet sagen könnte, ist doch das Gleiche. Wie identitätsstiftend oder identitätsrelevant ist Essen für jemanden? Was glauben Sie?
Ja, ich würde schon sagen, jede Weltgegend, ob das nun Europa oder Amerika oder Asien ist, oder ob es dann innerhalb dieser Kontinente wieder einzelne Länder sind, entwickeln eigene Güter und eigene Schichten und haben ein eigenes Klima, entwickeln eigene Sitten und Gesetze. Und es gibt schon so eine Kulinarie des nordalpinen Raumes von jeher. Also das hat man zwar jetzt im Laufe der letzten 100 bis 200 Jahre, also im Zug der industriellen Landwirtschaft und industriellen Lebensmittelverarbeitungen vergessen. Aber ich würde sagen, es gibt eine nordalpine kulinarische Kultur. Das ist ja ein Waldland gewesen. Also so dieses alles, was aus dem Wald kommt, ist uns letztendlich nahe. Also das sind Pilze, das sind Beeren, das sind aber auch Kräuter, Waldkräuter. Das ist das Wildschwein, das Schwein, das ich ursprünglich lang. Das, die Deutschen, wenn man nach Asien oder irgendwo hinkommt, fragt, hast du eine Ahnung, was deutsches Essen ist? Das meiste, was ich höre, ist eigentlich immer Bier, Bratwurst und Sauerkraut. Und man weiß, dass die Kelten schon 500 vor Christus haben die in Deutschland hat man die ältesten Brauereien gefunden der Kelten. Die haben Rauchbier hergestellt. Und dass wir also so als Biertrinker da sind, aber die Kelten haben zugleich auch schon Wein angebaut. Wir sind also weltweit eine der wenigen Gegenden, wo von jeher wie Bier und Wein angebaut wurde. Also noch bevor die Römer kamen, haben die Kelten auch schon Wein und Bier erzeugt. Und die Römer haben das dann auch gemacht nördlich der Alpen. Und das Sauerkraut kam dann etwas später, aber dieser Kult um das Schwein, den die Kelten und die Germanen hatten, das kann man aus den Quellen lesen. Und dann, wenn man die mittelalterlichen Quellen hineinschaut, wie also Stadträte und Bürgermeister Verordnungen verlassen, dass in die Bratwurst nur pures Schweinefleisch rein darf. Also welch ein Qualitätsbewusstsein die hatten. Das hatte viel, also und dann gibt es so andere nationale Gerichte, die sehr früh in den Quellen auftauchen, der Krapfen zum Beispiel. Und vieles, was wir heute aber kennen, ist dann erst im Laufe der Zeit, so im 19. Jahrhundert entstanden, also als eine Art Biedermeierküche.
Herr Seid, Sie haben gerade schon den Alkohol erwähnt. Bier, Rauchbier, Wein. Und spätestens beim Thema Alkohol sollten wir jetzt mal das Gasthaus sozusagen betreten, finde ich. Ich habe schon gesagt, Sie schreiben in einem Buch über das Gasthaus als Heimatort. Inwiefern ist denn ein Gasthaus Verkörperung von Heimat, mal abgesehen davon, dass man regelmäßig hingeht?
Ja, also ich sehe das von heute aus als Heimatort, weil das Gasthaus etwas ist, was für mich so einen mittleren, moderaten Stil anlangt. Das ist eine Form von Gastronomie, das nicht gleich den Geldbeutel ruiniert, sozusagen. Also es gibt gemäßigte Preise, es gibt gemäßigten Aufwand, es gibt eine gemütliche Stube, die ändert sich zwar auch im Laufe der Zeit. Und das Gasthaus pflegt eher traditionelle Gerichte, wobei sie auch offen ist für Neues und so weiter. Aber
das heißt, bei aller Überraschung, man weiß, was man kriegt.
Ja, zumindest ist ein Teil von Bekannten dabei, würde ich sagen. Es muss nicht unbedingt verpflichtend sein, dass es nur jetzt diese traditionellen Dinge wie eben Knödel und Bratwurst und Spätzle gibt. Da kann schon auch was frei Kombiniertes sein, aber es sollten dann zumindest im Gasthaus Zutaten sein, die traditionell, die einem vertraut sind. Also es muss immer ein Stück Vertrautheit dabei sein, wenngleich es nicht unbedingt ein traditionelles Gericht sein muss. Also das ist momentan so ein bisschen Heimatküche, wird auch in den Gasthäusern jetzt entdeckt. Also auf der einen Seite pflegt man die alten Dinge, Klopse, also wenn Sie heute in Berlin, gibt es ja seit einem Jahr zum ersten Mal einen Drei-Sterne-Koch, gründet ein zweites Lokal, das was mehr oder minder ein Gasthaus ist, das Rutz-Zollhaus. Und da macht ein Drei-Sterne-Koch wie der Königsberger Klopse. Das wäre vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen, dass ein Drei-Sterne-Koch im zweiten Lokal Königsberger Klopse macht. Der ist sich nicht so schade. Da gibt es auch eine Bratwurst beim Drei-Sterne-Koch, muss man sich vorstellen. Auch vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen. Wenn, dann hätte das mindestens Salsiccia oder was ich heißen müssen. Jetzt darf das den deutschen Namen wie der Bratwurst wieder verwenden. Also das bindet natürlich die Menschen. Und zu sehen, da plötzlich in so einem Lokal am Sonntagnachmittag in Berlin junge Familien mit dem Kinderwagen da drin und mit Freunden drin und die essen da Bratwurst bei einem Drei-Sterne-Koch, ja. So verändern sich die Zeiten.
Jetzt sind die Gasthäuser ja gerade, wie andere Einrichtungen ja gerade, geschlossen. Wie wichtig sind Gasthäuser denn? Was denken Sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder besser gesagt, was fehlt da gerade?
Also im Augenblick fehlt fast alles, nicht fast alles ist übertrieben, aber zunächst würde ich sagen, man hält es schon eine Zeit lang aus, aber allzu lange, wenn es allzu lange dauert, ich glaube, dann würde es Schieflagen geben oder ich weiß nicht, was kommen wird. Vielleicht wird man aggressiv, weil man diesen Austausch mit anderen Menschen nicht hat, weil man, wie ich am Anfang sagte, eigentlich der Mensch ein Lebewesen in der Gemeinschaft ist. Und weil die Gastronomie gemeinschaftsbildend ist und die Leute zusammenschweißt. Und über kurz oder lang müsste da schon was fehlen. Man merkt es auch jetzt im Augenblick. Vielleicht ist es ein netter Nebeneffekt, wie wertvoll die Gastronomie ist. Ob ein Land freundlich ist, ob es eine Menschenfreundlichkeit entwickelt, das hängt stark von der Gastronomie ab. Wenn Sie sich das Mittelalter anschauen, da war neben der Kirche stand immer das Gasthaus. Und die Fürsten und die haben Lizenzen vergeben und dafür gesorgt, dass das also früher ist man nicht in den Urlaub gefahren, sondern man war als, zumindest wer jetzt kein Ritter war, der war als Pilger unterwegs. Man ging in die Kirche und man ging ins Gasthaus. Man musste ja, wenn man als Pilger wanderte, ja auch wo schlafen und übernachten und essen können. Die vergnüglichsten Momente des Lebens waren eigentlich während der Pilgerreisen. Und das hatte stark mit dem Gasthaus auch zu tun, nicht nur mit der Kirche zu tun. Also nicht nur mit dem Heiligen, den man verehrt hat, den man vielleicht besuchen wollte. Das entscheidet mit, ob man sich auf Erden heimisch fühlt oder nicht.
Jetzt habe ich vorhin kurz gesprochen über regionale Identität. Ganz kurze Frage und eine kurze Antwort. Sie sind geboren in Bayern, wenn ich das richtig sehe. Sie leben in Berlin. Jetzt möchte ich gerne wissen, sagen Sie eigentlich Krapfen oder Berliner?
Also mal, ich muss vielleicht ein bisschen präzisieren. Ja. Als geborener Franke hört man es nicht unbedingt so gern, dass man ein Bayer ist. ich muss präzisieren, also ich bin aufgewachsen mit dem Begriff des Faschingskrapfens. Ich komme aus Wolfenbüttel-Eschenbach in Mittelfranken. Da hat er Faschingskrapfen geheißen. Und wenn jetzt da hinter der Ladentheke in der Bäckerei Berliner steht, dann sage ich eben, ich hätte gerne einen Berliner. Aber eigentlich am liebsten würde ich immer einen Faschingskrapfen bestellen, ja.
Das Gasthaus als Heimatort und Essen, das Gemeinschaft und Identität stiftet. Darüber habe ich mit dem Kulturhistoriker und Gastronomiekritiker Erwin Seitz vor dieser Sendung gesprochen.